In der heutigen Folge nenne ich dir Laborparameter, die man feststellen lassen kann, wenn man eine Mangelernährung ausschließen möchte. Eine häufige Frage in der Ernährungstherapie bei restriktivem Essverhalten.
So schön, dass du da bist. Unbeschwert ernährt ist dein Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Hier erfährst du, wie du frei bist von ernährungsbedingten Beschwerden und wie du dein Essen wieder sorgenlos und gedankenfrei genießen kannst. Du erfährst, wie du dein Vertrauen in deinen Körper stärken kannst und lernst, deine Körpersignale einzuschätzen, um dein inneres Gleichgewicht und Wohlbefinden zu finden. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach und ich freue mich sehr, dass du diese Folge heute hörst.
Ja, es freut mich, dass dich das Thema interessiert. Nochmal ein etwas fachlicheres Thema nach der letzten Hypnose, die es hier im Podcast gab. Und ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn ihr Themenwünsche schickt, was ich aufnehmen soll in den Podcast. Es wird noch ein paar vorbereitende Folgen geben, bevor mein Mutterschutz beginnt. Und ansonsten werde ich auch zurückgreifen auf alte Folgen, die so wertvoll sind. Gerade Interviews, die wir zwar schon lange her veröffentlicht haben, aber es gibt jetzt über 230 Folgen hier im Podcast mit so viel wertvollem Wissen und vieles, was immer noch sehr aktuell ist. Und das arbeite ich auf jeden Fall auf, um so ein bisschen meine Babypause, um die Wochenbettzeit ein Stück weit für dich hier im Podcast zu überbrücken. Das heißt, du wirst weiterhin versorgt mit Themen, mit neuen Themen, aber auch teilweise mit Themen, die es schon mal gab, die du vielleicht schon mal gehört hast, die aber immer noch präsent sein könnten, wenn du immer noch Beschwerden hast beispielsweise oder wieder Beschwerden hast oder einen Rückfall hattest. Heute greife ich das Thema Mangelernährung auf oder auch relevante Laborparameter dazu, da mich das häufig erreicht oder diese Frage mich auch häufig erreicht und es in gewissen oder in vielen Bereichen präsent ist. Ich kriege immer Fragen auch von Bekannten, wenn irgendwo ein Eisenmangel festgestellt wurde, jetzt in der Schwangerschaft ist bei mir natürlich Eisen beispielsweise sehr präsent an Nährstoffen und da wird ein bisschen der Fokus drauf gelegt, meines Erachtens auch noch zu wenig bei den Regeluntersuchungen, aber ich verlange mir das dann auch immer selbst, was ich gerne auch vielleicht gemessen haben möchte und viele wissen darum ja gar nicht, wie wichtig diese Nährstoffe auch teilweise sind und die Laborparameter, weil die in großen, kleinen Blutbildern einfach nicht gemessen werden. Und wir wissen aber heute, dass es so viele Auswirkungen hat auf unser System und leider verstehe ich nicht, warum es so selten geschaut wird und man fühlt sich dann eigentlich mit einem großen Blutbild sicher und dabei wurde so einiges nicht beachtet oder auch einfach noch nicht nachgeschaut. Und genau, ich hoffe, mit der Folge kann ich so ein bisschen aufklären, vor allem, weil ich natürlich viele KlientInnen auch habe in der Therapie, die restriktives Essverhalten zeigen, von Anorexie bis einfach auch emotionales Essen oder Orthorexie, was in eine restriktives oder durch Unverträglichkeit in ein eingeschränktes Essverhalten führt. Und häufig ist dann die Frage, welche Werte müssten denn wie gegeben sein, damit ich weiß, ob meine Ernährung mich überhaupt noch gut versorgt oder ob die Symptome, die ich vielleicht gerade habe, vielleicht auch durch Nährstoffmangel bedingt sind. Und ja, da ist dann die Frage, ob beispielsweise auch Laborparameter für die Diagnose einer Mangelernährung herangezogen werden können und auch wenn da trotz hervorragenden Fortschritten in der Forschung es immer mehr verfeinerte Laborparameter gibt, gibt es noch keinen spezifischen Laborparameter, der eine Mangelernährung richtig bestätigen würde. Aber es gibt verschiedene Laborparameter, die man im Auge haben sollte und die man anschauen sollte, um eine Mangelernährung eben festzustellen oder den Hinweis darauf zu geben oder auch ausschließen zu können. Allgemein ist natürlich wichtig, das vielleicht noch vorneweg, dass es neben den Blutuntersuchungen, also Laborparameter über Bluttests, auch natürlich eine Ernährungsanamnese wichtig ist, die man macht. Auch natürlich die körperliche Untersuchung beim Arzt, um gewisse Anzeichen, Symptome von Mangelernährung festzustellen. Von normaler Hautfarbe, Haarausfall, brüchige Nägel und so weiter. Da wird alles Mögliche angenommen. Auch Gewicht, Größe, Taillenumfang und so weiter sind natürlich da Parameter dafür. Die Ernährungsgeschichte ist dann immer so mein Gebiet, von Ernährungsgewohnheiten bis Gewichtsveränderungen, Verdauungsprobleme. Das kann alles Hinweise darauf geben. Und es gibt auch spezifischere Tests, noch wie eine Knochendichtenmessung bei einem Verdacht auf Kalzium oder Vitamin D-Mangel und so weiter, auch vielleicht eher im Alter, die man machen kann. Und heute jetzt aber speziell die Blutuntersuchungen, also die Laborwerte. Und da ist als erstes zu nennen, bevor wir auf die Nährstoffe kommen, was die meisten ja interessiert, das Eiweiß, Albumin, Transferrin, Präalbumin und die Lymphozyten geschaut werden sollten, wenn ich den Verdacht habe, ich bin mangelernährt. Und genau die Plasmaproteine können eben als Marker für den Eisenspeicher herangezogen werden und dazu gehören eben Albumin, Präalbumin und Transferrin, wobei der Albumin den größten Stellenwert hat und es konnte da zum Beispiel gezeigt werden, dass Albumin ein unabhängiger prognostischer Parameter von unterschiedlichen Krankheitsbildern ist. Zum Beispiel ist ein Wert unter 3, würde anzeigen, dass bei jetzt chirurgischen oder postoperativen Patienten, dass der verknüpft ist mit einem Komplikationsrisiko oder dass auch erniedrigte Werte in dem Bereich vermehrt auftreten oder eine erhöhte Krankheitsaktivität zeigen, zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und genau, da deshalb schaut man auf die Werte, damit man eben sagen kann, dass vielleicht Verlust von Körperzellmasse besteht oder eben eine höhere Krankheitsaktivität von Entzündungswerten beispielsweise auch mit einhergeht. Also da die Eiweißwerte bestimmen zu lassen, wäre der erste Schritt, was wahrscheinlich auch der Arzt unternimmt. Und dann kommen natürlich auch Einflussfaktoren noch dazu, die er mit berücksichtigen darf, wenn jetzt zum Beispiel Leberzirrhose, also irgendeine Lebererkrankung vielleicht vorliegt, Herzinsuffizienz oder ja, Exsikose, also starker Flüssigkeitsmangel bei älteren Menschen, also der Wert, die Bewertung des Wertes ist dann nochmal ein bisschen differenzierter, aber das macht ja dann sowieso der Arzt und die Zufuhrempfehlung generell bei gesunden Erwachsenen ist ja 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß, aber bei älteren und kranken Erwachsenen zeigt sich dann höherer, deutlich höherer Bedarf, also bei generell älteren Menschen wird man sogar auf 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Wenn jemand chronisch krank ist im Alter, dann sogar bis zu 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn man dann eine Mangelernährung aufweist oder hat, dann bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Außer wenn jemand schwer nierenkrank ist, zum Beispiel, dann muss die Proteinzufuhr wird dann teilweise wieder eingeschränkt werden, aber das würde jetzt zu weit gehen. Für dich könnte noch spannend sein zu wissen, da der Ernährungsstatus ja auch einen Einfluss auf unser Immunsystem hat, dass man eben dann auch auf die Werte guckt, wie die absolute Lymphozytenzahl. Und wenn da die Werte stark sinken, also Werte von 800 bis 1200 NL, könnte dann eine moderate Mangelernährung aufzeigen, unter Berücksichtigung natürlich der anderen Parameter noch. Und Werte unter 800 NL könnten dann auch die Folge von einer schweren Mangelernährung sein. Deshalb schaut man eben auch auf die Lymphozytenzahl neben den Eiweißwerten, wenn man den Ernährungsstatus erheben will oder feststellen möchte, ist man mangelernährt. Und dann natürlich das große Thema Hypovitaminosen, also ob Vitamine, Nährstoffe im unteren Bereich sind. Und ich nenne dir jetzt einfach mal die, die wichtig sind anzuschauen, die du dann mit deinem Arzt besprechen kannst, um festzustellen, auch ob da ein Mangel vorherrscht, wo man dann auch schon von einer Mangelernährung sprechen könnte. Und da ist, obwohl Vitamin D ja nicht so sehr über die Ernährung auch mit beeinflusst werden kann, ein Stück weit schon, aber ja auch viel über die Synthese geht, die Sonnenzufuhr, ist Vitamin D ein ganz wichtiger Parameter, der gemessen werden sollte bei dem Verdacht auf eine Mangelernährung. Genau, Vitamin D spielt ja eine große Rolle für unseren Stoffwechsel, für unser Knochenstoffwechsel, aber auch in den letzten Jahren haben auch Studien gezeigt, dass es auf unser Herz-Kreislauf-System und auch auf unser Immunsystem wirkt, weil Calcitrol oder Calcitriol ist es, wo unsere Immunregulation beeinflusst, auch die Muskelkraft etc. wird beeinflusst durch Vitamin D und deshalb sind entsprechende Vitamin D-Rezeptoren in praktisch allen Zellen des menschlichen Körpers zu finden. Und deshalb ist es eben wichtig, dass da eine Messung gemacht wird von den Markern und wünschenswerte Werte von Vitaminen. Also es wird da gemessen 25 OHD3, um dann über den Gesamtzustand sozusagen des Vitamin Ds eine Aussage zu treffen. Und bei Erwachsenen ist da größer als 75. Wäre gut, bei Kindern eigentlich ist es der gleiche Wert, 75, genau, da hat man nur ein bisschen höhere Werte, bei ungenügend fängt es bei Kindern schon bei 37,5 an und bei Erwachsenen von 25 bis 49 sagt man einen ungenügenden Wert an und dann alles, was unter 25 fällt, bei Kindern unter 27,5 ist eine Mangelerscheinung. Und bei der Dosisempfehlung letztendlich oder bei der Therapieempfehlung muss aber unterschieden werden, ob dann schon eine Mangelsituation vorliegt. Deshalb eben nochmal diese Einteilung in dieses wünschenswert, genügend, ungenügend und wirklicher Mangel. Deshalb wird je nachdem, wird dann supplementiert. Aber was vielleicht wichtig für dich zu wissen ist, ist, dass die Hochdosistherapien, die mal gemacht wurden, also ich habe das auch früher irgendwann mal gehabt, so eine richtig hohe Einheit von 20.000 oder 50.000 IE, das wird nicht mehr empfohlen, weil da keine stabilen Spiegel erzielt werden konnten dadurch und auch bei älteren Menschen das sogar zu einem erhöhten Sturzrisiko teilweise geführt hat. Genau, deshalb macht man das nicht mehr. Und wichtig ist, dass Vitamin D, wenn du das supplementierst, immer auch in Form, also mit Fett aufgenommen wird, sonst kann es nicht synthetisiert werden. Dann habe ich auch letztens die Frage bekommen, ob Vitamin D nur aufgenommen werden kann mit Vitamin K. Und weil es nicht empfohlen wurde von der Ärztin, obwohl ein Mangel vorliegt. Und da wird natürlich auch wieder viel darüber geschrieben. Und es braucht unbedingt Vitamin K und so weiter, weil da sich viele auch drauf gestützt haben, weil es wenige Forschungen eigentlich noch gibt. Es wird immer intensiver geforscht in die Kombination, die Rolle Vitamin D in Kombination mit Vitamin K. Aber es liegt noch nicht viel Evidenz vor auf diese synergetische Wirkung, die beide wohl haben sollen auf die Knochengesundheit. Es ist wohl eine da und es gibt auch Evidenz dafür. Allerdings ist es nicht so, dass wenn du einen Vitamin-D-Mangel hast und jetzt Vitamin D aufnimmst, dass das nicht funktioniert für dich, nur weil du kein Vitamin K nimmst beispielsweise. Aber es liegen einige Studien nahe, dass Vitamin K, insbesondere eben K2, eine Rolle bei der Regulierung des Kalziumstoffwechsels und der Einlagerung von Kalzium in die Knochen spielt, was ja zur Vorbeugung von Osteoporose beitragen kann. Und Vitamin D wird eben auch benötigt, um die Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung zu fördern und spielt ebenfalls eine Rolle bei der Knochengesundheit. Und deshalb wird angenommen, dass Vitamin K und Vitamin D zusammenwirken, um das Gleichgewicht zwischen Knochenabbau und Knochenaufbau zu fördern. Genau, aber es ist wichtig, ja, da anzumerken, dass es auch noch viel Forschung braucht, dass die Evidenz von Vitamin D und K noch nicht so groß ist oder nicht so stark wie jetzt nur von den Vitamin-D-Effekten, zum Beispiel auf die Verbesserung unserer Knochengesundheit. Und am besten sprichst du da nochmal mit dem Arzt, wenn du dir unsicher bist und er dir was verschrieben hat. Ja, der weitere Nährstoff, der wichtig ist zu schauen, ist die Folsäure, wenn man den Verdacht hat auf eine Mangelernährung. Folsäure wird grundsätzlich über die Nahrung gut aufgenommen, im Dünndarm resorbiert. Aber durch verschiedene Medikamente, zum Beispiel orale Kontrazeptiva, Antidepressiva, ähnliches, kann der Prozess gestört werden, zudem ist eben auch noch Lebensumstände gibt, wie zum Beispiel die Schwangerschaft, wo es ganz wichtig ist oder wo der Bedarf steigt, wo man erhöhten Bedarf hat, auch Risikogruppen wie jetzt Morbus Crohn-Patienten, ältere Menschen sowieso wieder, auch alkoholabhängige Patienten oder Menschen, die parenterale Ernährung bekommen. Da ist es auch wichtig, den Folsäurestatus zu messen und da kann vielleicht unter anderem es nicht reichen über die Ernährung. Grundsätzlich ist es aber in pflanzlichen Nahrungsmitteln gut vorhanden, wie Blattgemüse, Spinat, ähnliches, Kohlgemüse, Kartoffeln, Vollkorngetreide, die sind eigentlich reich an Folsäure. Genau, aber da eben gewisse Risikofaktoren, auch eventuell vom Darm, wenn da was vorliegt oder Schwangerschaft und so weiter, ist es eben wichtig nachzugucken und auch bei einer Mangelernährung oder wenn man Verdacht auf Mangelernährung hat, den Folsäurestatus zu bestimmen. Genauso wie Vitamin B12, Cobalamin, da sind Risikofaktoren eben auch generell eine Magenrestsektion, also ein Mangel. Wenn ich beispielsweise jetzt eine bariatrische OP hatte, einen Magenbypass und habe da einen Mangel am Intrinsikfaktor, der ist nämlich für die Rezeption von B12 von Bedeutung. Da wäre mein Risikopatient sozusagen, auch wenn ich eine Autoimmungastritis habe oder gewisse Malabsorptionssymptome, also auch gewisse Unverträglichkeiten können da schon darauf hinweisen, aber auch eine Pankreasinsuffizienz oder vielleicht sagt dir auch eher was, oder hattest du schon Helicobacter pylori? Das ist ja auch im Magen-Gastritis-Bereich. Da ist es wichtig, oder könnte man oder gehört man zur Risikogruppe für einen Vitamin B12-Mangel. Aber auch Medikamente wie Metformin oder auch Protonenpumpenhemmer, die ja auch häufig bei dann Magen-Schleimhautentzündungen eingesetzt werden oder schnell eingesetzt werden, aber auch wieder erhöhter Bedarf, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Genau, da muss man dann drauf achten und ich würde auf jeden Fall B12 bestimmen lassen beim Verdacht auf Mangelernährung, weil bei uns ja auch immer mehr Menschen rein pflanzlich essen und B12-Quellen sind definitiv nur tierische Nahrungsmittel, Fleisch, Milch, Eier, Leber. Und wenn man jetzt zum Beispiel vegan, vegetarisch, also eher nur vegan, bei vegetarischer Ernährung geht es eigentlich gut, aber bei veganer Ernährung sich ernährt, dann steigt natürlich auch die Gefahr oder das Risiko für einen B12-Mangel und da ist es noch ganz spannend zu wissen, dass man eigentlich zwei Werte oder zwei Messungen macht. Erstmal bestimmt man Vitamin B12 im Plasma und wenn da die Werte im Normbereich sind sozusagen, ist eigentlich ein B12-Mangel fast ausgeschlossen. Aber wenn da Werte im unteren Normbereich sind, also auch im Graubereich, sollte weitere Diagnostik geschehen und man sollte Laborparameter nehmen, wie es Holo-TC, also Holotranscobalamin und Methylmalonsäure, um dann bestimmen zu können, liegt vielleicht doch ein Mangel vor. Genau, da gibt es dann nochmal bestimmte Referenzwerte, die anzuschauen sind. Genau, und was ist da noch zu sagen vielleicht? Genau, die Dosis, da sage ich vielleicht jetzt gar nicht zu viel dazu, weil gerade im Nahrungsergänzungsbereich wird gerade so viel Werbung und auch Marketing gemacht und da ja, geht auch viel schief, sag ich mal. Genau, deshalb ist es natürlich einfach wichtig, dann mit deiner Therapeutin vielleicht dann zu besprechen, wie da die Therapie vonstatten gehen kann. Teilweise wird B12 dann auch subkutan gegeben bei einem starken Mangel und so weiter. Genau, das wäre dann einfach gut zu besprechen, wenn die Werte wirklich im unteren Bereich sind. Dann gibt es noch so einige Mineralien und Spurenelemente, die ich dir jetzt einfach vielleicht nochmal nenne, die ich messen würde bei Verdacht auf Mangelernährung. Und da ist natürlich Eisen, Ferritin-Index sozusagen. Da mache ich vielleicht auch nochmal eine extra Folge dazu, weil da begegnet mir häufig, dass die Ärzte sagen, das passt schon mit dem Eisenwert und dabei ist er schon zu niedrig und kann schon Symptome auslösen. Kalium kann gemessen werden. Das ist vor allem bedeutsam bei Nierenproblematiken. Magnesium, Calcium, Phosphat, Selen ist noch wichtig, ein wichtiger Laborparameter auch für die in der Ernährungstherapie, auch in Bezug auf die Schilddrüse und Zink. Bei Selen ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es auch wie auch andere antioxidativ wirkende Spurenelemente, das auch toxisch wirken kann bei einer Überdosierung oder einer erhöhten Substitution. Es kann auch bei Kupfer sein, bei Eisen, Ascorbinsäure, Tocopherol und dass man da auf jeden Fall bei einem nachgewiesenen Mangel erstmal das feststellen sollte bei einem Mangel und dann bei einem niedrigen Plasmaspiegel die Dosis, da gibt es ein spezielles Schema, wo man die Dosis im Rahmen vom 5- bis 10-fachen das heißt Dietary Reference Intake zu wählen ist und dies solange nicht erhöht wird, bis klare Beweise vorliegen, dass keine schädliche Wirkungen auftreten. Genau, und dann sozusagen danach die Dauer der Supplementation angepasst wird. Also das würde ich auch immer nur in Absprache sozusagen einsetzen. Dann hatte ich Zink noch gesagt. Genau, bei Zink spielt ein ganz entscheidender Faktor, da eine hohe Funktion bei unserer Immunabwehr, sowohl viral als bakteriell, aber auch bei Pilzinfektionen. Bei der Wundheilung spielt es eine große Rolle, gerade dann ja, Menschen jetzt, sag ich mal, mit schweren Verbrennungen, ältere Menschen mit Dekubitus und so weiter, da ist es ganz wichtig, auch mit Zink zu arbeiten. Und weil Zink auch ein Bestandteil ist bei einer Vielzahl von Enzymen, spielt es eben auch eine große Rolle in unserem Stoffwechsel, Protein, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel. Genau, und Patienten, die dann einen Zinkmangel aufweisen, können Menschen sein, die ständiges Durchfall haben, beispielsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen, aber auch Pankreasinsuffizienz. Der Klassiker wieder Leberzirrhose, Niereninsuffizienz und da sollte man auf jeden Fall vermerkt dann ein Auge haben auf Serumspiegel, Plasmaspiegel, aber auch das Vollblut. Und was bei der Zinkzufuhr über die Nahrung noch zu beachten ist, dass, oder auch wenn ich supplementiere, dass phytathaltige Nahrungsmittel die Resorption von Zink hemmen können. Und da gehören eben Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte dazu. Dass man aber auch das durch das Einweichen, Keimung, kann der Phytatgehalt reduziert werden. Genau, das sollte vielleicht noch beachtet werden. Und als Zusammenfassung vielleicht, um ans Ende so zu kommen, bei den Laborparametern, genau, insbesondere das Albumin, bei erniedrigten Werten könnte das einen Hinweis geben auf eine Mangelernährung, dass das aber immer im Kontext gesehen werden muss mit auch gewissen Erkrankungen, dass bei einer Mangelernährung häufig vergesellschaftet ist mit einem Vitamin D-Mangel, Vitamin B12 und Folsäure, sodass da diese Laborparameterbestimmung sehr lohnend ist, um dann auch frühzeitig eine Substitution vornehmen zu können, um den Zustand gar nicht erst so richtig zu manifestieren. Und wenn man eine Mangelernährung hat, liegt dann meist auch ein Defizit an Spurenelementen und Mineralstoffen vor. Da könnte Zink und Selen auf jeden Fall bestimmt werden. Genau, und dann waren noch die weiteren Werte, Ferritinindex, also das Eisen, Magnesium, Calcium, Phosphat. Und das sind eigentlich die Laborparameter, die man anschauen sollte und anschauen kann, um zu gucken, wie sein eigener Ernährungsstatus ist, neben Gewicht und so weiter, den ganzen Dingen, die ich vorher genannt habe, zu Beginn oder zur Einführung. Ich hoffe, das hat dich bereichert und bringt dich weiter, vielleicht auch in gewisser Diagnostik oder gibt dir auch ein Stück weit Sicherheit, weil du weißt, du bist da gut aufgestellt. Wenn wirklich eine Mangelernährung vorherrscht, wenn man auch nicht gut essen kann unter gewissen Umständen, dann geht man natürlich in der klassischen Ernährungstherapie auf vollbilanzierte Trinksupplemente über und die ist immer abgedeckt mit allen Spurenelementen, Mineralstoffen und Vitaminen, natürlich auch mit allen Makronährstoffen. Und es kann hilfreich sein, das für eine kurze Zeit einzusetzen, um dann wieder besser klarzukommen, sozusagen auch wieder einen besseren Zustand zu erreichen, um da auch wieder dann einen positiven Effekt auf Hunger und Sättigung, Appetit und so weiter zu haben. Viele Symptome verschwinden dann schon und dann kann man nochmal ernährungstherapeutisch auch ganz anders arbeiten. Genau, das habe ich auch schon oft häufig erlebt und gesehen und da sollte man gar nicht so die Angst davor haben, auch wenn viele den natürlichen Weg gehen wollen, aber wenn man wirklich in einer Mangelernährung steckt, braucht es einfach noch andere Dinge, um da auch wieder rauszukommen. Ich hoffe, dass es dir gerade nicht so geht, dass du es vielleicht auch aus Interesse gehört hast und wenn es dir so geht, dass du gut wieder rauskommst, dass du gut betreut bist, dass du vielleicht auch eine gute Ernährungstherapeutin an deiner Seite hast und ansonsten freue ich mich, wenn ich dich hier im Podcast weiter inspirieren darf. Schick mir gerne Themenwünsche und ich freue mich auch, wenn du dabei bleibst hier, auch wenn ich wieder ein bisschen mehr im Hintergrund bin durch meine zweite Schwangerschaft. Aktuell bin ich aber ja auch noch in den Therapien bis Ende März, arbeite da ganz eng mit 1:1 Klientinnen zusammen, sehr viel ernährungspsychologisch, was mir so viel Spaß macht und ich weiß auch jetzt, dass ich mich auch wieder nach der Babypause sozusagen sehr drauf freuen werde und Pause ist es ja auch nur in Anführungszeichen, der Podcast geht weiter, ich werde mich immer mal wieder auch auf Instagram blicken lassen, auch wenn es einfach ein Stück weit ruhiger ist, aber wenn du auch was hast, schreib mir gerne, ich gehe immer gerne auch darauf ein, so gut wie es geht, individuell und das kann ich dann auch teilweise teilen in die breitere Masse, sodass es jedem was bringt. Genau, ich hoffe einfach, dass ich da weiter wirken kann, auch wenn es da mit zwei Kids bestimmt sehr trubelig sein wird. Ja, von Herzen danke, dass du das auch irgendwo alles mitträgst und dass ich in der Selbstständigkeit weiterhin bestehen kann, auch wenn ich Mama geworden bin. Das ist für mich auch einfach was ganz Wertvolles und Schönes und dass ich da in der Fülle sein darf. Und jetzt hoffe ich für dich, dass du in der Fülle deiner Ernährung sein kannst, deines Gesundheitszustands. Und wenn es nur ist, erstmal mit Visualisierungen, weil der Körper noch ein bisschen Zeit braucht, bis er nachkommt. Ich wünsche dir einfach alles Gute für deinen Weg und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Hör so gut wie es geht auf dein Bauchgefühl. Bis ganz bald, deine Lena.